Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Daniela von Schritter.
Also, ich bin die Daniela von Schritter und wohne in Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim, hier nahe der Berge. Bin Fachärztin für Innere Medizin und arbeite in der Notaufnahme im Klinikum Rosenheim.
Ja, herzlich willkommen, Daniela. Wir treffen uns heute mit gebührendem Abstand. Das ist das erste Interview in Zeiten von Corona und Abstandsgebot bei euch im Garten. Vielen Dank für die Einladung. Du bist Ärztin. Eine Sache, die mich immer interessiert, ist, warum Menschen ihren Beruf überhaupt angefangen haben, auszuüben. Ist das so eine Kindheitserinnerung, so ein Kindheitswunsch, Ärztin zu werden?
Bei mir war das wirklich von Kindheit auf so. Mein Opa war Zahnarzt, hatte die Zahnarztpraxis in dem Haus, wo ich auch mit groß geworden bin. Und da waren wir als Familienmitglieder eigentlich auch ständig präsent. Meine Oma hat da und meine Großtante hat als Sprechstundenhilfe gearbeitet und wir durften da auch immer wieder mal zuschauen. Und ich fand das damals, waren noch andere Zeiten, da gab es noch diese kleinen Tinkturen in kleinen Gefäßen, kleine Zellstofftupfer. Und das fand ich immer sehr faszinierend. Und meine Tante erzählt immer, dass ich damals als Kind gesagt habe, ich werde mal Ärztin. Der Wunsch war dann immer schon so ein bisschen da, war aber dann nie so zielstrebig. Also nach dem Abitur war es dann nicht klar, dass ich einen Studienplatz kriege. Und ich wollte dann eigentlich relativ bald zum Arbeiten anfangen, habe dann überlegt, was ich machen könnte und war dann eigentlich erst mal auf dem Weg Richtung Physiotherapie, so hatte mich da beworben, wurde dann auch genommen. Meine Schwester hat dann drauf gedrängt, jetzt bewirb dich doch um den Studienplatz. Und da bin ich dann im Nachrückverfahren auch zu Beginn des Semesters, ich glaube es waren schon 2 Wochen Semester, bin ich dann noch reingerutscht und bin dann doch noch auf den Weg gekommen.
Also als Ausgangspunkt das Arbeiten mit Tinkturen und Tiegelchen zusammen berühren.
Das war, glaube ich, der erste Kontakt, ja. Und dann liest man natürlich viele Bücher, die dann auch so dieses Heilen einfach darstellen. Und das war dann schon auch interessant, Menschen zu helfen. Aber auch die Biologie war ein Leistungskurs von mir, hat mich sehr interessiert, auch einfach diese biochemischen Prozesse auch im Körper, der Körper an sich, also war einfach rundum die Faszination dafür da.
Und dann muss man sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwann spezialisieren. Du hast gesagt, du bist Fachärztin für Innere Medizin. Da gibt es ja wahrscheinlich auch einen bunten Strauß an Optionen, also Chirurg, ich weiß nicht, was gibt es noch?
Die Auswahl ist
Kinderarzt
sehr groß, mittlerweile sehr groß, ja. Also die innere Medizin allein teilt sich dann ja auch auf in Kardiologie, dann fürs Herz, Pulmologie für die Lunge, den Diabetes extra als Unterabteilung. Also da gibt es viele Unterabteilungen. Die Kardiologie teilt sich mittlerweile schon wieder auf in die Rhythmologie. Also da kann man sich sehr spezialisieren. Die Chirurgie als großes Gebiet, die Anästhesie, Kinderheilkunde, Augenarzt, Hautarzt. Also ja, da gibt es ja sehr weites Feld.
Und wann trifft man die Entscheidung, ich mache innere Medizin?
Das ist auch mehr so zufallsbedingt dann gekommen. Ich habe am Anfang mich für die Anästhesie oder Allgemeinmedizin, das waren so meine 2 Sparten, hatte mich dann nach dem Studium für die Anästhesie beworben und Allgemeinmedizin dachte ich immer, naja, gleich in der Praxis anfangen. Ich möchte doch erstmal im Krankenhaus unter sichereren Bedingungen, stellt man sich das so vor, dass man da einfach mehr sieht, noch nicht ganz so allein auf sich gestellt arbeitet, auch wenn man in der Praxis natürlich nicht gleich alleine ist. Dennoch arbeitet man meiner Meinung nach eher alleine und dann war die innere Medizin für mich als Basis. So habe ich es erstmal angesehen. Ich dachte, ich mache jetzt mal 2 Jahre innere Medizin und dann gehe ich in eine Praxis oder schaue mir was anders an. Dann hatte ich meine erste Stelle, habe ich nach der Bewerbung relativ schnell in Prien angeboten bekommen und fand es da einfach sehr schön. Das war ist ein kleineres Haus, kleineres Team, alles sehr nett damals. Eigentlich tolle Leute, tolle Ärzte auch. Und nicht zu vernachlässigen, der wunderschöne Blick auf den Chiemsee und die Berge. Und das hat mich dann eigentlich sehr schnell überzeugt, dass ich dort anfange und bin dann dort einfach zu lange geblieben, um dann den Internisten nicht fertig zu machen.
Aber kann man denn noch nach, also sich danach auch noch qualifizieren? Könntest du jetzt auch noch Fachärztin für was auch immer werden? Oder ist man einmal Facharzt, immer Facharzt?
Nein, man kann jede Fachrichtung auch machen. Ich könnte jetzt auch Chirurgin werden, ich könnte Hautärztin werden. Das ist einfach sind die Vorschriften, wie es in jedem Beruf ist, dass man eine gewisse Zeit in dem Gebiet gearbeitet haben muss, einen gewissen Katalog erfüllen muss, was man gemacht hat. Also in der inneren Medizin muss man so und so viele EKGs befundet haben, Ultraschalls gemacht haben, Punktionen, Endoskopien. Wenn man diesen Katalog fertig hat, gibt es eine Mindestzeit, in der man in diesem Fach gearbeitet haben muss. Das sind in der inneren Medizin 5 Jahre. Und wenn man das dann alles zusammen hat, dann kann man sich für die Facharztprüfung anmelden. Und das ist dann nochmal ein halbstündiges Gespräch. Und wenn man da die Fragen zur Zufriedenheit der Prüfer beantwortet hat, hat man seinen Facharzttitel. Wenn ich jetzt in die Chirurgie gehe und dort meine 5 Jahre oder in der Hautarzt sind es 3 Jahre ableiste und dann diesen Katalog erfülle, dann könnte ich auch mich zu einer anderen Facharztprüfung anmelden.
Also man kommt nicht in die Situation, dass man sich denkt, ach, hätte ich mal. Also man hat jederzeit Nein. die Möglichkeit
genau.
auch.
Genau, ja. Nur irgendwann ist natürlich so, dass man, wenn man eine neue Fachrichtung macht, wieder bei Null anfängt.
Ja.
Das muss man auch sagen.
Ja, vielleicht auch eine Herausforderung, oder?
Ja.
Gegen das Burnout oder was weiß ich. Und jetzt bist du in der Notaufnahme in Rosenheim. Und Notaufnahmen sind ja sehr, ja, wie soll ich sagen, durch Fernsehserien auch so sehr speziell dargestellt. Emergency Room zum Beispiel, ist die Notaufnahme in einer Klinik so im echten Leben, wie man es aus den Serien kennt? Also dass permanent Leute rumwuseln und sowieso 3 Katastrophen gleichzeitig stattfinden?
Die Notaufnahme ist mal so ein Auf und Ab. Man kann es schwer sagen, wann was passiert. Es ist nicht so wie in Emergency Room in Chicago, dass da Schussverletzungen kommen und also so ist es natürlich nicht und gleichzeitig jemand wiederbelebt wird und dann schon eine halbe OP stattfindet. Das ist jetzt hier in Rosenheim nicht so. Das ist die einzige Notaufnahme, in der ich gearbeitet habe, außer in Pri natürlich. In anderen Ländern mag das durchaus anders aussehen, auch als bei uns jetzt. Dennoch kommt es schon vor, dass gleichzeitig 3 Notfälle sind. Da kann ein schwerer Verkehrsunfall in den Schockraum kommen, wo dann doch mehrere Arztgruppen gebunden sind. Da ist dann der Chirurg da, der Anästhesist da, viel Personal von den Schwestern. Gleichzeitig kann ein Schlaganfall kommen, der den Neurologen beschäftigt und dann ist vielleicht noch ein Herzinfarkt und jemand, der gerade verblutet innerlich. Also das gibt es schon, dass gleichzeitig mehrere Notfälle passieren.
Und das ist auch das, was den Beruf für dich ausmacht, also oder diese Station, muss man ja wahrscheinlich sagen, für dich ausmacht. Du hast es ja eben so gesagt, so dieses, es ist nicht ausrechenbar, was passiert.
Das ist jetzt nicht primär der Grund gewesen, warum ich in die Notaufnahme gegangen bin. Schon natürlich sucht man vielleicht auch ein bisschen Abenteuer auch, wobei auch in der Notaufnahme, wenn man das jeden Tag macht, 80% Alltagsgeschehen sind und Gott sei Dank ja die meisten Patienten nicht jetzt lebensbedrohlich erkrankt sind oder zumindest nicht so, dass man in den nächsten 5 Minuten jetzt da jeden versorgt haben muss, sondern da werden die Patienten auch eingestuft nach Schweregrad ihrer Erkrankung. Und dann verschafft man sich, wenn viel los ist, einen Überblick. Und dann fängt man an bei dem, der halt am dringendsten Hilfe braucht. Das Schöne an der Notaufnahme ist, dass man manchmal auch Routinearbeit hat. Ja, da weiß man einfach, was zu tun ist. Man arbeitet sein Schema ab. Manchmal ein bisschen forschen muss, weil man nicht weiß, was ist eigentlich jetzt, was steckt dahinter. Man möchte es ja auch rausfinden. Das ist dann vielleicht so auch mal ein bisschen Detektivarbeit. Man fängt immer von null an. Man lernt den Menschen erst mal kennen. Man fragt, man redet mit dem. Und man hat dann auch, man verfolgt es ja fast nie bis zum Ende, weil man macht ja immer den Anfang. Und um das Ende dann auch, manchmal weiß man das Ende auch nicht. Patienten werden vielleicht in andere Krankenhäuser verlegt oder sie werden wieder entlassen mit der Empfehlung, sich müssen jetzt nicht im Krankenhaus bleiben, aber man muss natürlich weiter an diesen Leiden Untersuchungen stattfinden, die halt dann durch ambulante Ärzte durchgeführt werden. Da weiß man oft auch nicht, was kommt letztendlich dabei raus. Und wenn sie auf die Station kommen, dann kann man natürlich letztendlich den Arztbrief nochmal aufmachen oder mal an der Station nachfragen, was ist denn aus dem Patienten geworden. Das ist so vielleicht das, was manchmal schade ist. Manchmal ist man aber auch erleichtert, nicht alles bis ins Letzte für den Patienten erledigen zu müssen, sondern halt den Anfang zu machen. Und dann darf man das auch getrost an jemand anders weitergeben.
Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Es fehlt so ein bisschen das Tischlererlebnis.
Ja, hat man dennoch. Weil es kommen doch einige Menschen, die Beschwerden haben und man findet dann raus, was es ist. Und das gibt natürlich schon ein Zufriedenheitsgefühl, wenn man dann sagt, ah, das habe ich jetzt richtig gemacht, da konnte ich dem jetzt helfen, da habe ich jetzt was entdeckt, was, ja.
Und nehmen das die Patienten auch so wahr? Also gibt es da eine Reaktion, eine Rückmeldung? Was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, ist der Arzt noch so der Halbgott in Weiß, der früher mit Sascha Hehn gewesen ist?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es ist nicht mehr so, wie es vor meiner Zeit wahrscheinlich war. Dennoch habe ich auch Dankeskarten von Patienten bekommen. In der Notaufnahme ist es deutlich weniger als auf Station. Im Prien war das häufiger noch so. Aber auch in der Notaufnahme ist es ein, zwei Mal schon gewesen, dass ich persönlich was bekommen habe oder dass ein Schreiben einfach an die gesamte Notaufnahme ging. Das sind ja nicht nur wir Ärzte, das sind ja auch die Pflege und Schwestern und Pfleger, die da ja noch viel mehr den Patienten unterstützen, ihm helfen. Gerade wenn sie hilflos sind, machen wir natürlich das Diagnostische und versuchen da einen guten medizinischen Weg zu bahnen. Aber die sind da natürlich auch irgendwo hilflos und suchen dann vielleicht das Gespräch, brauchen Unterstützung, wenn sie da auf Toilette müssen, ganz einfach. Und da sind natürlich auch die Schwestern da, die da gut unterstützen. Und deswegen ist es schon auch richtig, dass die Schreiben dann einfach direkt an das gesamte Team geht. Und ja, da ist es unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind immer unzufrieden, die müssen lange warten. Die sind natürlich die Leute, die Angehörige, die draußen eine halbe Stunde warten und wissen nicht, was jetzt da mit ihren Lieben passiert. Da ist eine halbe Stunde lang. Die sind dann aufgebracht und gibt aber auch Angehörige, die sitzen zwei Stunden draußen und dann hat man vielleicht gerade viel zu tun und hat es einfach übersehen, geht dann raus und dann sagen sie, ah ja, danke, dass sie mir so schnell Bescheid gesagt haben. Also da ist es auch einfach immer die individuelle Wahrnehmung von jedem, sowohl auf unserer Seite als auch auf der Angehörigen-Patientenseite, wie jetzt was wahrgenommen wird.
Das habe ich mir hier auch gerade aufgeschrieben. Du hattest gerade gesagt, dass die Menschen, die kommen, nach Schweregraden eingestuft werden. Aber meine Verletzung oder mein Grund, warum ich gekommen bin, ist doch eigentlich immer der schlimmste, oder? Also ja. Wie ist es da mit der psychologischen Komponente?
Das ist natürlich richtig. Jeder, der in die Notaufnahme geht, hat er einen Leidensdruck, weil sonst würde er ja zu Hause bleiben, wo es viel schöner ist. Ob das jetzt Schmerzen sind oder, glaube ich, ganz oft Angst oder auch nur Unsicherheit, das spielt auch eine Rolle. Das ist, glaube ich, oft das, warum manchmal man sagt, ach, was will der denn jetzt hier in der Notaufnahme? Denken wir sicherlich alle mal. Und wenn gerade viel los ist, dann warten diese Menschen mit jetzt nicht lebensbedrohlichen, doch für sie beeinträchtigten Schmerzen oder auch Umständen eine geraume Zeit, bis sie auch drankommen. Ja, und dann muss man versuchen, ihnen das klar zu machen, warum sie jetzt nicht an erster Stelle gestanden sind. Und da gibt es auch Leute, die das gut verstehen. Und dann gibt es halt Menschen, die sich immer, aber das ist dann auch die Persönlichkeit, die sich wahrscheinlich so wichtig nehmen, dass sie halt meinen, sie müssen jetzt als erstes drankommen. Und man versucht dann halt denen bestmöglichst bestmöglichst zu helfen und oft ist es ja einfach auch nur die Sorge zu nehmen.
Ja, daran anschließend, du arbeitest ja auch an, ich sag jetzt mal so, an so Schwerpunktterminen, also Herbstfest, während des Herbstfestes wahrscheinlich am Wochenende, Weihnachten, Weihnachtsfeiertage oder auch Silvester. Ist da eine andere Stimmung? Sind also jetzt gar nicht mal, dass ihr, weiß ich nicht, einen Weihnachtsmannhut aufhabt oder so, sondern so bei den Patienten, die kommen, sind die Gründe, warum sie kommen, andere und wie geht man auch damit um? Und dann fangen wir mal beim Herbstfest an. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte.
Das Herbstfest birgt natürlich häufige Krankheitsbilder von alkoholisierten Menschen, sind da einfach gehäufter, die kommen, sind meistens nicht schwer krank. Was da vielleicht nochmal ist, dann auch sind die Kollegen aus der Chirurgie, die dann vielleicht eben auch kleinere Platzwunden, Verletzungen mitbehandeln müssen. Da habe ich jetzt nicht so den Zugang dazu, sondern es sind dann meistens einfach die betrunken kommen. Oder auch einfach Leute, die auf dem Herbstfest, wenn es heiß ist, die dann umkippen. Ne? Das sind dann Dinge, die man aber auch so schnell beheben kann. Ja,
zumindest medizinisch.
Genau.
Aber wie ist das so? Ich habe so die Fantasie von dem sehr Betrunkenen, der kommt und die Notwendigkeit einer Behandlung eigentlich nicht erkennt.
Also da gibt es ja dann, Gott sei Dank ist ja die Polizei auch nicht weit entfernt vom Klinikum und die sind da oft sehr unterstützend. Also ich denke, da wird auch draußen einiges abgefangen und wenn die Betrunkenen, entweder sie sind dann irgendwann so weit, dass man sie getrost nach Hause lassen kann, in Begleitung der Angehörigen, ob dann die Mutter kommt oder die Frau, oder das werden dann abgeholt und heimgelassen. Und wenn natürlich da zu sehr Unruhe entsteht oder jemand zum Randalieren anfängt, im schlimmsten Falle, auch das kommt Gott sei Dank selten, aber es natürlich kommt auch mal das vor, dann ist da die Polizei eigentlich sehr unterstützend präsent erstmal und meistens braucht es dann auch nicht mehr Eindruck, als wenn dann einfach jemand von der polizeilichen Gewalt daneben steht.
Ja. Okay, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob ich das Recht auf meine eigene Verletzung habe. Also, dass ich so lange insistiere, bis der Arzt sagt, nee, ich kann Sie jetzt so nicht behandeln, dann müssen Sie das halt aushalten. Oder seid ihr verpflichtet, zu helfen?
Naja, wir sind schon verpflichtet zu helfen und tun das auch. Jemand, der sich jetzt im Rahmen, also meinst du jetzt, wenn jemand alkoholisiert ist, genau, und eine Verletzung hat, oder?
Ja.
Naja, dann wird halt das versorgt. Wenn der das aber nicht möchte, oder dann würde der wahrscheinlich auch nicht bis hierher kommen, sondern der...
Also ist es schon so, dass die Leute zu euch kommen, also nicht, dass die...
Ja, die kommen natürlich auch manchmal ungewollt mit den Rettungssanitätern, weil irgendjemand die gerufen hat. Das ist aber auch außerhalb vom Herbstfest, dass schon immer wieder mal Leute kommen, die sagen, ja, mir ist da schwindelig geworden, oder Betrunkene, die halt auf einer Bank sitzen und dann plötzlich bei uns landen. Und dann guckt man die an, schaut, ob was Schlimmes fehlt. Und wenn die dann wieder gehen möchten, dann dürfen die natürlich auch wieder gehen. Ja. Also wenn sie nicht selbst und oder fremdgefährdend sind, ja, dann darf man die auch wieder gehen lassen.
Ja. Und dann eben so, also es sind so Termine, die mir durch den Kopf gegangen sind. Du bist da wahrscheinlich deutlich weiter auch, da gibt es auch noch ganz andere, aber so Weihnachten, Silvester stelle ich mir vor, gerade wenn man vielleicht Spät- oder Nachtschicht hat, könnte ich mir vorstellen, ist die Klientel, die in der Notaufnahme auftaucht, eine andere als an Alltagen.
Ja, man kann es eigentlich schwer vorhersagen. Eigentlich ist es oft so, dass die Feiertage, also zumindest Weihnachten an sich oder auch Silvester, eher ruhig verläuft, weil die Leute doch dann so feiern gehen. Dann gibt es gewisse Krankheitsbilder wie Gallenkoliken zum Beispiel, die gerne mal so an den ersten Weihnachtsfeiertagen auftauchen, nachdem die Leute vermehrt geföllert haben. Oder auch mal hatte ich kurz nach Weihnachten mal Menschen mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, weil er halt da mehr gegessen und mehr getrunken hat als sonst. Ist gar nicht immer so viel mehr los, aber man kann es nicht sagen. Also ich hatte vor 2 Jahren eine Silvesternacht, da war so eine Nacht habe ich danach und davor nie wieder erlebt, weil so viel los war. Das waren jetzt aber nicht spezielle Silvestergeschädigte, sondern da waren einfach viele kranke Menschen, die die Hilfe gebraucht haben. Und so kann man es eigentlich nie vorhersagen, an den Tagen ist mehr oder weniger los. Im Winter ist es immer ein bisschen gefühlt jetzt mehr, weil einfach die Abwehrkräfte geschwächter sind, die Lungenentzündungen, Erkältungen, Grippe, jetzt sind wir dann schon langsam bei der Grippe, gehäufter vorkommen. Und man merkt dann schon, wenn dann so ein bisschen Frühling wird, dann wird es ein bisschen leichter. Bei der Hitze, wenn es ganz heiß ist, sind natürlich auch wieder mehr Leute, die einfach zu wenig trinken und auch Herzinfarkte und solche Dinge kommen. Aber es gibt manchmal Tage, wo man nicht weiß, woran es liegt. Da ist einfach viel, viel los und dann gibt es wieder Tage, wo weniger los ist.
Ich hätte erwartet, dass eben an so Daten wie Silvester und Weihnachten, vielleicht auch so dann Geburtstage, so der Arzt als Freund oder vielleicht auch Psychologe gefragt ist, weil dann eben Menschen kommen, die einsam sind und vielleicht auch suizidale Gedanken haben.
Nein, das ist mir jetzt für mich gerade nicht so in Erinnerung, dass jetzt da. Natürlich tauchen nachts, das ist eher in der Nacht. In der Nacht kommen Leute wegen Dingen, die sie einfach nicht schlafen lassen. Und dann kommen sie deswegen in der Nacht. Der Grund, warum sie nicht am Nachmittag gekommen sind, ist halt, da ist es nicht so aufgefallen. Ich glaube, das ist eher die Nacht, die dann solche Leute ins Krankenhaus treibt. Und Feiertage habe ich jetzt nicht so beobachtet. Ja. Vielleicht jemand anders.
Ja, das ist so meine romantisierte Serienvorstellung.
Natürlich sind die Leute da oft auch anders gestimmt. Die sind dann ein bisschen, natürlich in Weihnachtsstimmung oder man wünscht sich ein gutes neues Jahr. Und das ist Menschliche, wie auch im Kaufhaus auch. Ist wahrscheinlich auch so da.
Aber die Menschen, die dann eben nachts kommen, ist man dann so, ich habe es mir hier so aufgeschrieben, Arzt als Freund. Also ist man dann auch jemand, der sich die Zeit nehmen muss und sagt, setzen wir uns da mal kurz hin. Und
ja, also habe ich jetzt eine Frau im Kopf, das war nicht Weihnachten, das war irgendwann mal in der Nacht, die schon 2 Mal davor da war. Und ich hatte, glaube ich, das Glück einfach, keinen anderen Patienten zu dem Zeitpunkt zu haben und konnte mich wirklich mit ihr unterhalten und da eine psychiatrische weitere Anbindung dann in die Wege leiten. Aber ich denke, wenn das zu einem anderen Zeitpunkt gewesen wäre, wo vielleicht noch 3 Patienten da gewesen wären, die jetzt, dann hätte man das einfach anders abgetan, hätte versucht, die ja, vielleicht. Das war jetzt ja nichts akut Bedrohliches. Die hat Gesprächsbedarf gebraucht und ich hatte die Zeit und hatte die Muse. Und dann ist da was Gutes dabei rausgekommen. Unter anderen Bedingungen wäre es mir vielleicht nicht gelungen. Oder?
Aber das wäre dann vielleicht auch eine Antwort, warum die nachts kommen.
Ja, aber auch nachts ist nicht immer Zeit. Nicht immer Zeit.
Und wie ist das dann für dich? wenn du dann nach so einer Nachtschicht, nehmen wir mal an, da ist echt was passiert, vielleicht auch gar nicht mal so viel, aber das, was passiert ist, war sehr nahegehend. Also das auch vielleicht noch die Ebene, wie nah lässt du sowas an dich ran?
Ja, das spielt auch oft Sympathie zwischen den Menschen eine Rolle. Inwieweit ein Mensch einem sympathisch ist, das ist gar nicht immer die Krankheitsschwere, sondern oft, wie weit man sich in den anderen oder in diese Familie hineinfühlen kann, inwieweit man vielleicht auch im Gespräch mitbekommen hat, was die Rahmenbedingungen in diesem Leben sind. Und dann nimmt man das eine mehr mit und das andere ist mehr ein Krankheitsfall gewesen, der tragisch ist, berührt einen nicht so. Und was vielleicht gar nicht ganz so tragisch ist, dass einem doch der eine oder andere Patient dann in wenigen Minuten oder Stunden ans Herz gewachsen und an den oder die denkt man dann doch öfters. Das ist, ja, also natürlich schwere Fälle oder auch Todesfälle, die unerwartet plötzlich kommen, die tragisch sind, das, natürlich denkt man darüber nach. Aber auch Menschen, die einfach sehr sympathisch sind, die man irgendwo in den wenigen Minuten liebgewonnen hat, nimmt man auch mit.
Und auch wieder so eine Serienromantik, dass man einen Fall hat und irgendetwas nicht entdeckt hat, aus welchen Gründen auch immer, und dass man dann sich so Vorwürfe macht und die ganze Zeit im Arztzimmer auf und ab geht, hätte ich doch nur und wenn ich doch nur und wäre er nicht 15 Minuten früher gekommen, dann hätte ich. Gibt es solche Situationen?
Also ganz so dramatisch nicht, aber natürlich denkt man manchmal nach, oh, das habe ich jetzt nicht so gesehen oder das ist mir jetzt durch die Lappen gegangen. Ja, oder auch, wo man denkt, ich hatte einen Patienten, den musste ich verlegen und ich habe kein Krankenhaus gefunden, der diesen Patienten übernommen hat. Und wir haben wirklich zu dritt 2 Stunden lang mit ganz Bayern und auch nach Österreich telefoniert, um diesen Menschen in die richtige Fachrichtung zu bringen. Und da denkt man schon, hoffentlich geht das jetzt gut und wenn das jetzt eine Stunde schneller gegangen wäre, wäre es besser gewesen. Und das macht, ja, solche Gedanken schon, wenn man das zu oft macht oder sich ständig hinterfragt, doch sich ständig hinterfragen ist schon gut, aber an sich zweifelt und dann ist es nicht der richtige Beruf, so wenn man damit nicht. Man muss damit irgendwie umgehen können, weil auch man nicht davor geschützt ist, mal doch einen Fehler in dem Sinne zu machen, etwas zu übersehen oder nicht zu sehen rechtzeitig. Mhm.
Und wie ist das dann eben nach so einer langen Schicht? Das war der Punkt, wir eben abgeschweift sind. Wenn du dann heimkommst, also wie ist das, hast eine Familie und dann kommst du nach Hause und dann wollen die ja wahrscheinlich auch gleich wieder was von dir. Also wie ist dieser Schnitt zwischen der Arbeit und dem Privatleben?
Unterschiedlich, wie die Schicht war. Manchmal ist eine normale Schicht, wo nicht viel Dramatisches passiert und dann ist man eigentlich ganz froh, jetzt. Das hat man abgeschlossen. Manchmal geht der eine oder andere Patient noch mit nach Hause oder der Gedanke, und natürlich ist ganz oft der Gedanke, dass man gesehen hat, wie schnell das Leben zu Ende gehen kann oder auch sich dramatisch verändern kann. Dann weiß man im ersten Moment eigentlich sehr zu schätzen, wie gut man es hat. Nicht nur, dass man ein schönes Haus und zu essen hat, sondern einfach, dass man gesund ist und dass die Kinder gesund sind und der Mann gesund ist. Und ja, das ist dann im ersten erstmal wieder schön, sich dem bewusst zu sein. Dann ist man mit Kindern auch sehr schnell wieder in einer anderen Situation. Ja.
Und das ist durchaus auch als Hilfe.
Ja, das ist auch
so, gut. Das Ganze wieder zurechtrückt.
Ja.
Aber du hast jetzt natürlich schon die Stichworte gegeben, Krisensituation, Gesundheit, Veränderung. Also wenn ich mit einer Ärztin aus der Notaufnahme in Rosenheim spreche, dann müssen wir natürlich auch über die Corona-Situation sprechen. Was hat sich in der Notaufnahme verändert oder hat sich überhaupt was in der Notaufnahme verändert seit Mitte März? Also seit wann ist eigentlich auf der Klinikumsebene die Corona-Pandemie ein Thema? War das schon vorher?
Also ja, wir sind natürlich schon, die ersten Fälle waren ja da in der Firma Webasto in Starnberg, München. Das war ja jetzt nicht ganz so weit weg und da hat man dann schon uns angewiesen, wie wir in Verdacht, also was ist ein Verdachtsfall? Gab es ja ganz klare, also es war natürlich nicht jetzt Rosenheim erfunden, sondern das Robert-Koch-Institut hat diese Leitlinien, diese Verdachtsfälle, diese Kategorien ausgearbeitet und darauf aufbauend ist wie in anderen Kliniken auch in unserem Klinikum dann sind die Mitarbeiter erstmal informiert und auch geschult worden, wann müssen wir isolieren, wie müssen wir isolieren, wie müssen wir uns anziehen, verkleiden, was ist an Diagnostik zu tun. Das war erstmal das für die Notaufnahme. Da war noch der erste Patient noch gar nicht da. Die erste Patientin kam dann wirklich, also ja doch, das war glaube ich die erste Patientin im Klinikum Rosenheim, kam an einem Samstagmittag, hatte ich auch Dienst. Und dann war das natürlich erstmal aufregend, weil wir ja gar nicht wussten, wie und was und überhaupt. Und es war natürlich nicht klar, es war nicht, noch nicht nachgewiesen, aber sie hatte typische Symptome. Sie war in einem Risikogebiet in Südtirol. Das war Anfang März. Ende Februar haben wir, glaube ich, schon die Schulungen bekommen, so was wie zu tun ist. Und das haben wir dann mit der Patientin auch gemacht, die stark verunsichert war, jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht schwer krank und sie hat das alles gut überstanden. Und da haben wir auch eng mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet. Das war so der erste aufregende Fall und mittlerweile ist es auch Routine geworden, ja, auch für uns in der Notaufnahme. Die Verdachtsfälle, wie man sich umzieht, was man anzieht, wo die hinkommen, also das ist mittlerweile alles Routine und das ist einfach mit dem Gesundheitsamt immer wieder Rückmeldungen jeden Tag. Am Anfang, glaube ich, war es wirklich täglich enges Zusammenarbeiten und dann auch innerhalb der Klinik und der Kliniken sind ja nicht nur wir, die Romit Rosenheim, sondern gehört ja Wasserburg, Prien und Bad Aibling dazu. Und da hat man dann schon einen...
Ich glaube, wir müssen mal den LKW vorbeifahren lassen.
Also, ja, es wurde schon ein Plan ausgearbeitet, eben auf Basis des Robert-Koch-Instituts für die Klinik Romit Rosenheim, aber auch innerhalb der Kliniken, welche Romit-Klinik man möglichst Corona-frei hält, welche Kliniken Corona-Patienten dann aufnehmen. Auch in der Notaufnahme wurde das aufgestockt, das Personal wurde aufgestockt, in den Kliniken wurde mehr Personal sowohl ärztlich als auch pflegerischer Seite aufgestockt. Man hat für die Notaufnahme eine zweite Stufenplan sozusagen ausgearbeitet, wenn es so kommen sollte, wie es eben in Österreich, in Südtirol, in Bergamo und in Norditalien oder dann auch, wie es dann später in Frankreich war, wenn dieser Fall eintritt, dann hätten wir da eine zweite Stufe gehabt. Sowohl das hätte dann das Schichtsystem betroffen, als auch die Räumlichkeiten. Ja, da sind alle Vorbereitungen getroffen worden. Und zum Glück ist der Fall nie eingetreten.
Das ist ja so der logistische Rahmen.
Ja.
Aber hat sich was im Patientenaufkommen geändert?
Also wir waren dann alle... standen dann alle Gewehr bei Fuß. Jeder hat schon überlegt, sein Urlaub vielleicht gestrichen, weil großer Ansturm. Und dann saß man erst mal da in der Notaufnahme und es wurde immer weniger. Und es wurde immer weniger. Und dann kamen natürlich schon Patienten, die Corona hatten oder noch haben, von Patienten, bei denen es nachgewiesen wurde, Patienten, die sofort auf die Intensivstation gingen, Patienten, die schwer krank waren und nicht so schwer kranke. Aber was nicht mehr so da war, waren die Patienten, die man sonst hatte. Und die haben sich, ich denke, nicht mehr wirklich ins Krankenhaus getraut. Also da war, glaube ich, schon in der Bevölkerung eine Angst. Und auch bei den Patienten, die da waren, die Angst, sich im Krankenhaus jetzt diesen Virus einzufangen. Diese Angst, meine ich, wir wissen nicht genau, wie viele Menschen jetzt zu Hause welche Krankheiten durchgemacht haben, durchgestanden haben, die vielleicht ins Krankenhaus hätten kommen müssen. Ich weiß, dass schon Patienten mit Herzbeschwerden, Herzinfarkte lange ausgeharrt haben, bevor sie kamen. Man versucht dann, ihnen die Angst zu nehmen, dass sie jetzt einfach erstmal ihre Krankheit behandelt bekommen müssen, damit daran keine Folgeschäden stattfinden. Und ja, also es ist erstmal weniger geworden in der Notaufnahme an Patientenaufkommen.
Aber das hat sich dann auch, du hast ja davon gesprochen, es war für euch, hat sich eine Normalität eingestellt. Hat sich auf der Patientenebene auch eine Normalität eingestellt?
Es sind jetzt, also so seit 2-3 Wochen kommen wieder vermehrt Patienten auch, die kein Corona haben. Es ist jetzt schon, jetzt ist einfach die Schwierigkeit, die von denen wirklich schnell zu erkennen, ist derjenige Corona möglich, ist es möglich, dass dieser Patient sich auch diesen Virus eingefangen hat oder nicht. Und das ist manchmal gerade auf der internistischen Seite nicht ganz einfach, weil natürlich Brustschmerzen, Luftnot, Fieber ein häufiges Krankheitsbild ist, warum die Menschen kommen. Es sind halt ganz oft auch mal, oder nicht ganz oft, aber doch vereinzelt ältere Menschen, denen geht es einfach schlecht. Die kommen ins Krankenhaus, man weiß eigentlich noch gar nicht, warum es denen schlecht geht. Und da ist schon das eine oder andere Mal dann festgestellt worden, ja, es könnte doch auch Corona sein, wo man erstmal in der ersten Minute gar nicht dran gedacht hat. Ja.
Und wie schätzt du als Ärztin das Ganze drumherum um diese Pandemiesituation ein? Also es gibt ja zum Beispiel diese Geschichte oder die Erklärung, junge Menschen sind nicht gehören nicht zur Risikogruppe, die haben, wenn überhaupt, einen Schnupfen. Ist das etwas, was man aus medizinischer Sicht so unterstreichen kann, oder ist das etwas, was vielleicht gar nicht stimmt?
Also eine Sache ist, glaube ich, was wir alle, egal ob es jetzt auf Ansteckungsgefahr oder Krankheitsverlauf klar ist, ist, dass dieses Virus sehr viel Unsicherheit mit sich bringt und wir so vieles darüber nicht wissen. Ja, wir lernen im Studium jede Krankheit kennen, weil es schon so lange gibt und entdeckt wurde, und das ist jetzt etwas ganz Neues. Ich bin da sehr hin und her gerissen zwischen, man muss irgendwie versuchen, dieses ja weiterzuleben und kann jetzt nicht sich monatelang verschanzen, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, auch nicht, dass die älteren Menschen brauchen Ansprache, brauchen ihre Familien, man muss ja auch sehen, gerade in den Heimen, man muss sie auf der einen Seite schützen, dass sie sich nicht anstecken, auf der anderen Seite möchten sie ja auch in den wenigen Jahren, die ihnen noch bleiben, auch die Menschen um sich haben, die zur Familie und gehören, und da der Austausch, der da sein muss, das darf man nicht auf Dauer wegnehmen. Ja. Inwieweit junge Menschen, gesunde junge Menschen gefährdet sind, wenn man die Statistiken anschaut, sind sie deutlich weniger gefährdet als die Älteren. Sie sind aber nie ganz auf der sicheren Seite. Es gibt eben auch jüngere Menschen, die es schwer getroffen hat, die schwere Verläufe hatten, die schwere Lungenentzündungen haben. Es gibt aber auch andere Krankheiten, die junge Leute treffen und die sie schwer treffen. Das ist wahrscheinlich einfach das Leben, das nicht ohne Risiko ist und wo einfach Krankheit und ja, ein großer Bestandteil ist. Und
also das klingt für mich, als würdest du den Appell, also so eine Art Appell formulieren, dass man es nicht überhöhen sollte.
Die Angst jetzt vor dem...
Ja.
Nein, man sollte es nicht. Also wenn man jetzt in Angst lebt, glaube ich, ist das das Falsche. Das ist natürlich für jeden, der sich infiziert hat oder jemanden, einen Angehörigen hat, der einen Freund hat, der erkrankt ist, der schwer erkrankt ist, ist das furchtbar und ist es schlimm. So wie wenn man sagt, man sollte vom Autofahren keine Angst haben. Ja, wenn jemand einen schweren Autounfall hat, dann ist er betroffen. Man sollte nicht leichtsinnig damit umgehen. Man sollte auch, Thema Mundschutz ist auch sowas. Ich selber, irgendwo nervt es, ja, ständig dieses Ding dabei zu haben. Ich denke schon, dass es den Menschen hilft, dass es einen gewissen Schutz gibt, nicht den optimalen Schutz, dass es trotzdem man sich weiter anstecken werden kann. Aber das sind nun mal jetzt die Vorschriften. Und ich denke, wenn jeder diesen Mundschutz trägt, der ihn gut tragen kann. Es gibt sicher, gibt ja Menschen, die vorerkrankt sind, die sich schwer tun. Aber gerade eben, wenn man gesund ist, dann fühlt man sich, ist man irgendwo bevormundet. Das ist, glaube ich, der Grund, warum man dagegen rebelliert. Ja, ist man. Aber letztendlich fällt doch keinem Zacken aus der Krone, wenn er beim Einkaufen dieses Ding da mal kurz für eine halbe Stunde aufsetzt. Ja. Das machen wir jetzt erstmal so, bis vielleicht da auch wieder Lockerungen kommen. Und wie es weitergeht mit dem Corona, ob eine zweite Welle kommt, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es weiß einfach niemand.
Ja. Aber das wäre jetzt eben bei der nächsten Frage. Ja. Eben immer auch als Sicht aus der Sicht der Ärztin. Also wie nimmst du die Situation jetzt gerade wahr? Also dieser, wie man zumindest aus den Medien wahrnimmt, ein unheimlicher Drang, wieder die komplette Freiheit zu genießen, ohne Mundschutz, wie du sagst, in großen Gruppen. Also wie betrachtest du das jetzt nicht als Privatperson, sondern als Ärztin?
Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Also ich selber beobachte an mir jetzt einfach, dass weniger Patienten im Krankenhaus sind, dass es weniger wird und dass man selber wieder so das Gefühl bekommt, naja, es flaut ab, es normalisiert sich wieder und man wird vielleicht auch wieder leichtsinniger, weil man die Freiheiten genießen möchte und ich bin schon auch jetzt, ich glaube, ich jemand, der nicht so viel Angst hat, der vielleicht natürlich respektiert, wenn man jetzt da wie wir jetzt den Abstand einhalten, finde ich gut. Bei den Kindern ist es oft schwierig. Ich denke, man muss jetzt nicht so Großveranstaltungen gibt es momentan nicht. Das sind schon Dinge, wo ich vorsichtiger wäre. Aber mich mit Freunden zu treffen und auch die Kinder, meine Kinder mit anderen Kindern spielen zu lassen, das ist für mich durchaus im Moment möglich und würde ich jetzt nicht davor zurückschrecken. Jemand anderen einen Rat geben ist schwer, weil es machen sich so viele Ärzte, Politiker, Berater darüber Gedanken und da kann man, letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er ein Risiko zulässt und ein Risiko ist sicherlich immer dabei, dass halt man sich doch irgendwo ansteckt.
Das ist, ich finde auch dieses Risiko, Überträger zu sein.
Ja.
Das finde ich, also für mich Ich weiß gar nicht, ob, also ich möchte es nicht haben. Also ich möchte auf gar keinen Fall diese ganz schlimmen Auswüchse der Krankheit haben. Aber auch so dieser Gedanke, es zu haben, es nicht zu wissen und weiterzugeben. Ja.
Das ist schon ein Gedanke, der mich schon immer wieder beschäftigt. Am Anfang war es ja ganz klar, wir durften ja alle nicht andere Haushalte besuchen. Also hielt ich mich von meiner Familie, meiner Kernfamilie jetzt ja auch von meinen Eltern und so weiter erstmal fern. Jetzt ist das ein bisschen gelockert. Jetzt ist schon manchmal der Gedanke da, wenn man schaut schon im Krankenhaus, mit wem hatte man Kontakt, der vielleicht wirklich positiv war. Wie lange ist das her? Geht's mir gut? Kann ich das jetzt riskieren, zu meinen Eltern zu fahren, die zu besuchen? Das ist schon eine Überlegung, die man noch hat, weil das wahrscheinlich vielleicht sogar noch schlimmer ist zu wissen, man ist der Überträger gewesen und hat jemanden angesteckt und hätte es vielleicht vermeiden können.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Bewusstsein des Überträgers sein gar nicht so in den Köpfen ist, sondern es geht immer nur darum, ich krieg's nicht.
Ja, sich zu schützen, ja. Ja, das ist aber auch, glaube ich, normal, weil jetzt, wenn man nicht gerade im Krankenhaus arbeitet und mit diesen Patienten, diesen Menschen zu tun hat, man ja gar nicht dran denkt im Alltag. Man ist ja auch, das ist ja nicht in den Köpfen. Das ist ja, Gott sei Dank, wenn man am See liegt, denkt man nicht an Corona. Wenn man beim Einkaufen jetzt ein bisschen, aber wenn man schöne Dinge macht, Freizeit, dann möchte man nicht die Krankheit vor Augen haben. Wenn man natürlich im Krankenhaus arbeitet, ist es ja jeden Tag eine Überlegung. Bei jedem Patienten überlegt man oft überlegt man, könnte das doch vielleicht doch so in die Richtung gehen? Muss ich da jetzt gewisse weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen? Und das ist bei der Normalbevölkerung eben nicht der Fall. Und das ist auch gut so, weil das Leben darf ja nicht nur aus Gedanken bestehen, könnte ich mich da infizieren, könnte ich das haben,
Also man soll das ernst nehmen, aber nicht...
Ja, auf jeden Fall ernst. Und diese Vorschriften, die mit dem Mundschutz, das ist jetzt gegeben und das ist jetzt, ich denke, gesunde Erwachsenen kann man das durchaus zumuten. Ich weiß nicht, inwieweit es bei den Kindern in den Schulen, wenn das ist ein anderes Thema, da muss man vielleicht auch einfach nochmal Untersuchungen abwarten, jetzt auch, wie weit Kinder da eine Rolle spielen im Rahmen der Infektionen. Ja, da gibt's, wir werden sicherlich in einem Jahr viel mehr wissen. Ja, wir wissen ja auch jetzt, am Anfang hieß es immer, es gibt keine Übersterblichkeit. Ja, natürlich gab es sie noch nicht, weil wir noch nicht so weit waren. Das kommt jetzt, diese Daten kommen erst alle. Und so wird es auch mit den Mundschutz- und Kinderüberträger oder nicht. Was ist da los? Wird alles nach und nach sich zeigen?
Du hattest eben gerade gesagt, du möchtest keine Empfehlung geben. Eine Empfehlung möchte ich von dir aber doch haben, auch mit Rückgriff auf den Start unseres Gesprächs. Ärztin werden ist ja bei vielen eben in der Kindheit schon angelegt. Ich momentan Doc McStuffins, weiß ich nicht, und andere, die sich das vorstellen könnten. Was würdest du Menschen auf den Weg geben, was eine große Rolle spielt bei der Entscheidung, Arzt zu werden, sei es in Bezug auf Interessen als auch in Bezug auf Fähigkeiten? Also ist die Motivation, kriege ich immer wieder zu hören, Ärzte verdienen scheiße viel Geld, ist das eine gute Motivation, Arzt zu werden?
Also man verdient jetzt nicht schlecht, und wenn man eine gute Position und sehr zielstrebig ist, dann kommt man bestimmt auch in eine gute Position, wo man gutes Geld verdient. Das gibt es aber sicherlich in anderen Berufen, in der freien Wirtschaft, in Firmen kann man bestimmt auch vom geldmäßig gut vorankommen. Ja. Der Status ist sicherlich gut und der Verdienst ist auch nicht schlecht. Und das ist ja,
aber du arbeitest doch viel.
Heute sieht ja ein sicherer Job. Ja? Ja. Also ich habe jetzt wirklich einen sicheren Job. das ist ja alles auch die Frage, wie geht es mit dem Gesundheitssystem so weiter? Ja, ich meine, das ist jetzt in Deutschland, sind wir da auch alles sehr gut gestellt, sowohl als Patient als auch als Arzt. Ich finde jetzt, also gerade am Anfang, und da muss ja jeder Arzt durch, egal wie lange in welcher Position bleibt, ist es schon auch anstrengende Arbeit. Ich würde jetzt nicht sagen harte Arbeit, weil körperlich harte Arbeit, da gibt es auch andere Berufe, die mehr fordern. Aber diese Nachtschichten, Nachtsarbeiten, Wochenendarbeiten, da kommt man nicht so weg. Es gibt natürlich viele andere Berufe heutzutage auch, die am Wochenende arbeiten. Ja, das denkt man immer gar nicht, aber in jeder Hotel, Freizeitaktivitäten, die ja am Wochenende aus haben, Cafés, Gastronomie, das alles und die müssen auch am Wochenende arbeiten. Was muss man mitnehmen? Ich denke, eine Sache ist schon, das hätte ich am Anfang nie so gesagt, das ist schon gut, sich immer wieder zu hinterfragen, weil man ja auch ein bisschen abstumpft, auch in der Notaufnahme. Man kann ja nicht jeden Patienten da verinnigen und mitleiden. Und manchmal ist man einfach auch genervt. Und gerade am Ende einer Schicht hat man nicht mehr das offene Ohr für jetzt was eigentlich medizinisch null relevant hat, sondern da möchte sich einfach jemand sein Herz ausschütten. Und da hat man dann einfach jetzt nicht mehr die Nerven dafür, sage ich mal. Und da ist es vielleicht schon gut, sich immer wieder zu hinterfragen, stumpfe ich zu sehr ab? Mache ich das noch gut? Erfülle ich auch dem Anspruch, den Menschen zu helfen, was ja vielleicht doch ganz am Anfang für jeden, der Arzt geworden ist, ein Grund war, diese Richtung einzuschlagen. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht so das Wichtigste. Ein bisschen Empathie sollte man schon auch mitbringen, aber auch als Arzt kann man ja auch ohne großmenschlichen Kontakt gut arbeiten und gute Arbeit leisten. Ja, also Labormediziner, es gibt auf jeden Fall Fachrichtungen, wo man nicht unbedingt menschlichen Kontakt haben muss.
Vielen Dank. Vielen Dank, Daniela von Schrötter, für das Gespräch.
Danke auch.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 15 mit Daniela von Schrötter, aufgenommen am 27.05.2020.